manchmal braucht ja die Technik ein bisschen länger. Wer mich nicht kennt, ich sage nur mal drei Sätze zu mir. Mein Name ist Thorsten Schmidt, ich bin Referent für die Arbeit mit Erwachsenen und für Familienarbeit beim Bibellesebund und freue mich, wieder einmal hier in der Gemeinde zu sein. Das ist jetzt schon ein paar Monate her, aber ich freue mich sehr, hierher zu kommen. Zwei Dinge in eigener Sache vom Bibellesebund. Zum einen, Ende des Monats findet ein Rap- und Poetry-Slam beim Bibellesebund statt. Wer da Interesse dran hat, wir haben ja einen neuen Referenten seit anderthalb Jahren schon, der auch als Rapper N2L unterwegs ist, also der auch seine eigene Platte jetzt rausgebracht hat und der sagt, wir machen jetzt mal eine Session bei uns. Also wer da Interesse dran hat oder Leute kennt, die das gerne mögen oder die sich damit inspirieren lassen wollen, sind natürlich viele christliche Rapper und Poetry-Slammer, die mit dabei sind. Es wird ein spannender Abend werden. Nimmt das gerne mit. 28.06. ist da eine Veranstaltung. Ja, gut. Und Anfang September gibt es tatsächlich auch ein Seminar, was ich selber mache. Das heißt Thema Tankstelle Gottes. Es geht um das Thema Stille und Begegnung in der Stille. Was macht Gott eigentlich, wenn ich selber zur Ruhe komme? Und das ist so ein Thema, was ganz interessant ist. Wer mehr über die neuen Seminare im zweiten Jahreshälfte wissen möchte, da gibt es auch einen neuen Flyer, der dafür da ist, wo ein ganzes Prospekt mit den ganzen Informationen da ist. Liegt alles außen vor. Und wer dazu noch Fragen hat, gerne einfach an mich im Anschluss an den Gottesdienst. Ja, wir gucken, dass wir das jetzt hier noch hinkriegen. Eben hat es funktioniert. Also wird es auch funktionieren im Prinzip. Sonst könnte ich eventuell den Rechner nochmal neu starten. Vielleicht hilft das. Nein? Okay. Ich fange einfach ohne an. Wenn ein Mensch seine Grenzen erweitern möchte, egal in welcher Richtung das ist, dann heißt das immer, er verlässt seine Wohlfühlzone. Das ist nicht ganz bequem, das ist nicht ganz einfach. Ein Beispiel, wenn man in seinem sportlichen Aktivsein weiterkommen will, dann heißt das Anstrengung. Ja, das ist eine Wohlfühlzone verlassen, das heißt trainieren. Das heißt vielleicht sogar sein Leben so umzustellen, dass man seine Ernährung umstellt, damit man noch mehr den sportlichen Dingen weitergeht. Das heißt, eine ganze Menge zu verändern, vieles zu tun. Geht aber auch für andere Bereiche, nicht nur für den Bereich des Sports, sondern auch wenn man im Beruf weiterkommen will, wenn man ein Studium beginnt oder sowas, dann heißt das, sich mit Neuem auseinanderzusetzen und das Alte vielleicht auch zu hinterfragen, vielleicht auch Neues dazuzulassen. Und in all diesen Dingen, beim Sport oder auch beim Erfolg, hängt ganz, ganz viel von einem selber ab. Der Erfolg, der hängt von einem ab, wie man sich selber dahinter hängt, wie man da etwas macht, wie man seine Grenzen tatsächlich erweitert und mit welchem Willen und welcher Anstrengung man dahinterher ist. Im Gegensatz zu diesen Erfolgen ist es mit dem Glauben anders. Wir machen es mit dem anderen. Das ist die Wohlfühlzone, die wird erweitert und beim Sport und bei anderen Erfolgen ist das so. Oh, jetzt haben wir die Darstellung nicht ganz optimal, aber wir sehen mal, ob es passt. Im Gegensatz dazu ist es so, wenn wir uns von Gott, also wenn wir in unserem Glauben wachsen wollen, dann ist das so, dass im Glauben es nicht von uns abhängt. Das ist ein Riesenunterschied zu dem, was wir sonst in unserer ganzen Welt erleben, dass ganz, ganz viel von uns abhängt. Im Glauben ist das aber komplett umgedreht und darum fällt uns das so unglaublich schwer, das einfach mal eben so zu tun, im Glauben zu wachsen, etwas Neues zu machen, vorwärts zu kommen. Das funktioniert im Glauben ganz anders und da hat der Heilige Geist eine ziemliche Schlüsselposition. Ich möchte gern zu Anfang beten. Vater, ich bitte dich darum, dass du uns unsere Augen öffnest, dass wir dich sehen und erkennen und erleben, dass das, was du sagst, Wahrheit ist. Er spricht durch meinen Mund und sagt das, was dir am Herzen ist und zeige, wo du mit deinem Geist uns noch neu begegnen willst und uns verändern möchtest, zu dir hin. Verändere uns. Mach uns unruhig vor dir, dass wir an den Stellen uns bewegen, wo wir bis jetzt einfach fest dran halten. Und mach uns an den Stellen auch ruhig, wo wir ganz große Unruhe und Unsicherheiten in unserem Herzen haben, dass wir dich erkennen und sehen. Du bist groß, Herr, zeige dich darin. Amen. In der Lesung haben wir eben etwas aus Apostelgeschichte 2 gehört. Ein Text, der ziemlich häufig an Pfingsten gelesen wird, weil halt der Grundlagentext für Pfingsten ist. Das Pfingstereignis in Jerusalem, die Jünger werden mit dem Heiligen Geist ausgestattet. Warum ist das passiert? Nun, das ist ganz kurz davor, wir haben ja den Text aus Apostelgeschichte 2 eben gehört, ganz kurz davor sind die letzten Worte von Jesus in Apostelgeschichte 1, Vers 8, dass Jesus den Heiligen Geist noch einmal ankündigt. Dort heißt es: Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Gott hat dieses Versprechen an Pfingsten sofort erfüllt. Der Heilige Geist ist auf die Jünger gekommen und dann ging es los. Dann sind sie losgezogen. Pfingsten heißt nicht nur der Start der Gemeinde, dass da etwas passiert, sondern es heißt auch gleichzeitig der Start der Mission. Sie sind losgezogen und haben ihre Grenzen erweitert. Da heißt es ja, sie sollen in Jerusalem Zeugen sein, sie sollen in Judäa, das ist das Umfeld rund um Jerusalem, das ehemalige Südreich, nach Samarien, das ist eher nördlich dahin, und bis ans Ende der Erde. Darum habe ich jetzt mal so eine Karte hier dem alten Römischen Reich mal so ein bisschen genommen. Das erkennt man vielleicht nicht so im Detail, aber man sieht, es ist ein ziemlich großes Gebiet. Das war damals das, was man unter der Welt verstanden hat. Das ist das Gebiet. Doch ich bin der festen Überzeugung, die Jünger hätten in ihrem Stübchen gesessen, wenn nicht der Heilige Geist gekommen wäre und etwas verändert hätte. Ohne die Ausgießung des Heiligen Geistes wären sie nämlich in ihrer Abgeschiedenheit geblieben. Dann wären sie Zeugen unter sich geblieben und so langsam wäre vielleicht durch biologisches Wachstum die Gemeinde gewachsen, indem sie geheiratet hätten, hätten Kinder bekommen, es wäre eine kleine Gemeinde entstanden, aber es wäre nichts Großartiges passiert. Es wäre eine kleine Gemeinschaft von Jüngernachfahren, denn sie hätten nur mit sich das ausgemacht und nicht mehr. Sie hätten geteilt, was sie mit Jesus erlebt haben und das weitergegeben. Aber dann kam der Heilige Geist. Aber was ist denn dieser Heilige Geist? Was ist diese Kraft, von der hier die Rede ist? Und um eine Antwort auf diese Fragen zu bekommen, habe ich mal in der Bibel ein bisschen nachgeguckt, wo gibt es denn den Zusammenhang zwischen Kraft und Heiligen Geist? Schon relativ viel in der Bibel, aber jetzt mal dieser Fokus Kraft und Heiliger Geist. Der Heilige Geist kommt ziemlich am Anfang der Bibel schon vor. Ja, ist schon im zweiten Vers der Bibel zu sehen, dass er da ist. Das ist also nicht was ganz Neues. Und dort wird vom Heiligen Geist als eine Lebenskraft geredet und er wird im Hebräischen mit dem Wort Ruach übersetzt. Also Ruach, das heißt Odem, Wind, Lebenshauch, Geist oder Atem. Und es sind viele Bedeutungen, die dahin drin sind. Aber das deutet sich auch direkt aus dem zweiten Kapitel, was denn das alles genau bedeutet. Denn da kommt Gott und bläst dem Adam, den er aus Erde gestaltet hat, den Lebensatem ein. Und dann lebt er. Und das ist dieser Lebensatem. Da ist eine Doppelung. Wir haben den Ruach, den Geist Gottes, der da schon ganz am Anfang im zweiten Vers benannt ist. Die Erde war wüst und leer und die Finsternis lag auf der Tiefe. Und da steht, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Da ist Ruach. Und ein Kapitel später, als er eben den Odem einbläst, ist auch der Ruach. Das sind so die zwei bekanntesten Stellen, die wir direkt am Anfang sehen, wo wir sehen, ah, da ist von dem Geist die Rede. Da geht es darum. Parallel wird übrigens im Neuen Testament, weil es auf Griechisch geschrieben ist, das griechische Wort Pneuma benutzt. Das heißt aber eigentlich nichts anderes. Nur falls man mal die Begriffe irgendwie zuordnen will. Und damit wird klar, dass schon zu Beginn der Erde der Geist Gottes ein wesentliches Thema ist. Es ist der Lebenshauch, es ist das Leben selber, der göttliche Atem, der Leben schenkt. Übrigens gibt es dann eine Einschränkung in 1. Mose 6, Vers 3. Da heißt es, der Mensch, der sündig geworden ist, der darf nicht unendlich leben. Deswegen darf der Geist Gottes nicht auf Dauer auf dem Menschen bleiben. Und das ist das, was sich auch in den nächsten Kapiteln und Büchern durchzieht, also eigentlich das gesamte Alte Testament durchzieht. Wir erleben verschiedenste Menschen, die vom Heiligen Geist ergriffen werden. Gott beruft Menschen zu einem besonderen Dienst und gibt ihnen dafür den Geist. Ganz bekannt, ist bestimmt der Simson, der unglaubliche Kraft hat und die kam aus dem Heiligen Geist heraus. Bekannt ist auch der David, der anfängt, ergriffen vom Heiligen Geist zu tanzen, und zwar scheinbar recht unbekleidet, was seine Frau nicht so toll findet. Aber wir sehen auch, dass David da an dieser Stelle auch immer wieder um den Heiligen Geist bittet. Ganz bekannte Stelle ist Psalm 51. Dort heißt es, Gott schenkt mir ein neues Herz und einen reinen Geist. Also dass das in ihm etwas tut und dass er ein reines Herz bekommt durch den Geist. Auch eine sehr bekannte Stelle steht in Hesekiel. Hesekiel 36, Vers 26. Dort möchte Gott uns ein neues Herz schenken durch den Geist. Das tut er. Oder in Hesekiel 37, dass ein ganzes Totenfeld, eine sehr mysteriöse Stelle, also wo nur Knochen liegen, plötzlich durch den Geist wiederbelebt wird. Also Lebenskraft, die da wirklich tatsächlich reinkommt. Immer wieder werden Menschen, vor allen Dingen Propheten, ergriffen vom Heiligen Geist und es passiert etwas Gewaltiges. Aber es ist punktuell. Es ist ein Augenblick, wo das passiert und danach ist mal Schluss. Bei Simson ist es noch relativ lang und es ist gebunden an seine langen Haare. Sobald die abgeschnitten sind, ist die Kraft auch weg. Bei allen anderen ist das immer so eine punktuelle Situation, wo das stattfindet. Auch im Neuen Testament sehen wir das bei Johannes dem Täufer. Gott gibt ihm den Auftrag durch den Heiligen Geist, aber er ruht nicht auf ihm. Das verändert sich grundlegend, als Jesus auftritt. Und zwar in dem Moment, wo er getauft wird, vor dem Johannes dem Täufer. In der Taufe kommt der Heilige Geist wie eine Taube auf Jesus herab und bleibt. Das ist der große Unterschied. Er bleibt auf Jesus. Und das ist in diesem Moment kein punktuelles Ereignis mehr, sondern ab diesem Moment tritt Jesus in die Öffentlichkeit. Vorher war er in der Verborgenheit. Jetzt tritt er in die Öffentlichkeit. Und kurz danach ist die Versuchung, er kann dem Teufel widerstehen, er spricht freimütig über Gott, er kann Wunder tun und so weiter. Die Erfüllung des Heiligen Geistes ist also der Wendepunkt in Jesu Leben. Übrigens kommt in Jesu Leben auch noch die Schöpferkraft so ein bisschen zum Tragen. Wir sehen das am Ursprung, wo Jesus geboren wird. Dort heißt es in Lukas 1, Vers 35, zu Maria spricht der Engel, Heiliger Geist wird auf dich kommen, die Kraft des Höchsten wird dieses Wunder in dir bewirken. Also die Geburt Jesu geschieht auch durch den Heiligen Geist. Und es passiert auch am Ende seines Lebens oder nach dem Ende seines Lebens, nämlich in der Auferstehung. Paulus beschreibt das in Römer 8, Vers 11 ganz deutlich. Wenn der Geist dessen in euch wohnt, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Also der Geist hat Jesus auch von den Toten auferweckt, auch Lebenskraft. Wir sehen ganz, ganz viele Dinge, die da an dieser Stelle dran sind. So, das ist jetzt erstmal der biblische Befund. Was ist denn Kraft und Heiliger Geist? Wo kommt das eigentlich zusammen? Das ist ein ganz starkes Thema, ein großes Thema, was sich durch die Bibel zieht und wo wir sagen können, oh, schön, nett. Hat mit uns aber jetzt erstmal gerade nicht wirklich wahnsinnig viel zu tun, oder? Sondern es ist einfach nur Bezug. Das wird an dieser Stelle etwas anders, als Jesus wirklich in den Himmel aufsteigt. In Matthäus 28, Vers 18 bis 20 gibt er seinen Jüngern den Befehl. Kennt ihr alle? Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin, taufe die Menschen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da kommt plötzlich der Heilige Geist wieder zum Tragen. Doch wie können Sie die Menschen im Heiligen Geist taufen, wenn sie den gar nicht selber haben? Wie funktioniert denn das? Und da ist genau das, was letztendlich für uns relevant wird. Der Heilige Geist ist ein Versprechen an die Jünger, dass sie den bekommen, hatte ich eben schon. Aber es ist nicht nur ein Versprechen an die Jünger, sondern er ist relevant für uns heute auch. Dazu der Text, den ich gerne heute lese, Johannes 14, Vers 15 bis 21. Soweit man den lesen kann, ist der auch hier zu sehen, aber ich lese ihn auf jeden Fall vor. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Dann werde ich den Vater um etwas bitten. Er wird euch an meiner Stelle einen anderen Beistand geben, einen, der für immer bei euch bleibt. Das ist der Geist der Wahrheit. Diese Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und erkennt ihn nicht. aber ihr erkennt ihn. Denn er bleibt bei euch und wird in euch gegenwärtig sein. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein, ich komme wieder zu euch. Es dauert nur eine kurze Zeit, dann wird diese Welt mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen, denn ich lebe und ihr werdet auch leben. An dem Tag werdet ihr erkennen, ich bin im Vater gegenwärtig, ihr seid in mir gegenwärtig und ich bin in euch gegenwärtig. Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Wer mich liebt, wird von meinem Vater geliebt und ich liebe ihn und er darf mich sehen. Ein komplexer Text, ich gebe es zu, es ist halt nun mal Johannes, da ist immer etwas komplizierter, aber ich schlüssel ihn mal ein bisschen auf. Wir sind unterschiedlichste Themen in dem Text, die drin sind, aber es ist vor allen Dingen erst einmal das Versprechen des Heiligen Geistes, es kommt gar nicht so, hups, da ist er ja, was war denn das, hat er ja gar nicht vorher von erzählt. Das Johannesevangelium ist ziemlich voll davon, wer noch mehr Ankündigungen über den Heiligen Geist sehen will, Johannes 14 bis 16 mal durchlesen, da seht ihr ganz, ganz viel, was er denn da noch verspricht. Aber ich gehe mal nur auf diese Bedeutung hier ein. Zum einen ist es so, man sieht es vielleicht ein bisschen, ist ein bisschen rötlich hervorgehoben, dass hier das Thema Liebe immer wieder drin vorkommt. Und da zeigt sich das Wesen Gottes. Es zeigt sich das Wesen Gottes darin, dass er die Menschen liebt, aber dass auch Gott selber Liebe ist. Es ist eine Vermischung von dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und sie sind nur durch Liebe überhaupt zusammenhängend. Also Jesus sagt über sich selber, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wir sind so eng zusammen, da passt gar nichts zwischen, da passt nichts rein. Und genauso ist es auch bei uns, wenn wir mit Gott in Verbindung kommen, werden wir erfüllt von seiner Liebe. Und diese Liebe macht uns fähig, erst Gott zu begegnen, Gott zu sehen, Gott zu lieben, zurückzulieben. Er füllt uns mit dieser Liebe, damit wir liebesfähig werden, damit wir in der Beziehung zu Gott treten können und ihn überhaupt erst erkennen können. Unser Mensch besteht aus Körper, Seele und Geist. Der Körper ist ja alles, was wir anfassen können. Und die Seele ist unsere Eigenart, unsere Persönlichkeit und der Geist, das ist unser Wille, der uns zu all dem leitet, was wir tun oder auch von dem abhält, was wir nicht tun. Und wenn nun Gott mit uns in Kontakt tritt, dann tritt er durch seinen Geist mit unserem Geist in Kontakt. Er beeinflusst nämlich unseren Willen und das erst setzt Glauben und Vertrauen voraus in uns los. Er verändert unseren Charakter, das tut er die ganze Zeit. Er versucht, uns zu ihm hinzuziehen, dass wir mehr von ihm sind und weniger von uns selber. Wir lesen das ganz deutlich, wenn es um die Frucht des Geistes geht, in Galater 5, Vers 22. Ich lese, der Geist dagegen bringt als Ertrag Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und Selbstbeherrschung. Gegen all das hat das Gesetz nichts einzuwenden. Nur wer zu Christus Jesus gehört, hat seine irdische Gesinnung ans Kreuz genagelt mit allen Leidenschaften und Begierden. Das heißt, der Heilige Geist verändert das in uns und schafft es, dass wir geduldig werden, schafft es, dass wir gütig werden, schafft, dass Liebe in uns wächst und wir Friede und Freude haben. Das ist es, was Gott möchte. Er möchte, dass wir ausgeglichen leben. All diese Charakterformer kommen durch den Geist in unser Leben, in unseren Willen hinein, durch ihn. Johannes der Täufer sagt an einer anderen Stelle, als ein paar Jünger von ihm weggingen und die anderen sagten, sag mal, warum gehen die denn jetzt alle zu Christus? Da sagt Johannes der Täufer in Johannes 3, Vers 30, ich muss abnehmen und Jesus muss zunehmen. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen schräg klingt, aber genau das ist es eigentlich, was auch bei uns passieren muss, in unserem Leben. Unser eigener Wille, unser eigenes Wollen, unsere eigenen Ziele müssen abnehmen und Jesus muss zunehmen. Und dann kann Gott etwas in unserem Leben tun und verändern. Jesus spricht aber hier an dieser Stelle nicht nur über die Liebe, sondern er geht auch auf andere Sachen ein. Er sagt, er schickt uns einen Beistand, einen Tröster, einen, der uns nicht als Waisenkinder zurücklässt, sondern er kommt nahe zu uns. Ja, es war nicht nur schwierig für die Jünger damals, die 3 Jahre mit ihrem Meister unterwegs waren und die auch erwartet hatten, das würde noch Jahrzehnte so weitergehen, sondern es ist auch für uns schwierig, manchmal in dieser Welt zu leben und zu sagen, Mann, wäre ich doch damals mit Jesus unterwegs gewesen, wäre ich doch ganz nah an den ganzen Dingen dran zu sein, dann müsste ich das nicht in der Bibel lesen und nachglauben, sondern ich könnte es einfach aus meinen Erfahrungen heraus sehen. Wir Menschen brauchen Trost. Die Jünger brauchten erstmal von dem Auferstandenen Trost. Und sie brauchten auch später nach der Himmelfahrt Trost, neue Ermutigung, genau wie wir das auch brauchen. Wir brauchen immer wieder den Beistand Gottes in unserem Leben und eines Tages dürfen wir schauen, was wir heute nur glauben dürfen. Wir brauchen diesen Trost und diese Hoffnung und das schenkt uns der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist genau dieser Helfer, der das macht und er hilft uns auch an einer anderen Stelle. Er hilft uns nämlich dann, wenn wir von Gott Auskunft geben sollen. Wenn jemand uns fragt nach dem, was wir glauben, dann kann man schnell ins Stocken geraten. Aber das brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht zweifeln und sagen, oh, wie soll ich das ausdrücken, was ich glaube? Ich habe nicht die richtigen Worte. Nein, wir dürfen einfach freimütig reden und sagen, Gott tut das durch mich, denn es ist uns versprochen in Lukas 12, Vers 12, denn der Heilige Geist wird euch in der gleichen Stunde eingeben, was ihr sagen müsst. Was für eine Zusage. Wir brauchen keine Angst zu haben. Gott spricht durch uns und nutzt unseren Mund als seinen Mund, unsere Hände als seine Hände und unsere Füße als seine Füße, dass wir hingehen und weitergeben. Der Heilige Geist ist deswegen Helfer und darum ist Glaube vielseitig. Glaube ist unabhängig von unserem eigenen Können. Wir brauchen uns nicht darauf verlassen, was wir können, wo unsere Begabungen sind oder nicht, sondern Gott tut das durch uns. Er ermächtigt uns dazu. Und es geht auch nicht darum, wie viel Vertrauen wir haben. Jesus hat selber gesagt, wenn ihr nur Glaube habt wie ein kleines Senfkorn, dann könnt ihr Berge versetzen. Ja, dann brauchen wir ja nicht drauf zu gucken, wie viel das eigentlich ist. Schon das Kleine genügt. Lass uns mit dem zufrieden sein und losziehen. Das reicht. Es geht eher um diese Herzenshaltung, die dahinter steht, dass wir vor Gott sind, dass wir ihn lieben, dass wir ihm nahe sind. Und dann bestärkt er unsere Beziehung. Dann wächst unsere Abhängigkeit zu Gott hin. Und das ist es. Die Beziehung ist das Wesentliche, die Leistung ist das Unwesentliche. Samuel hat es eben gesagt, das war in den Taufzeugnissen das Wesentliche. Wir können zu Jesus kommen, so wie wir sind. Wir müssen nicht irgendwas anderes machen. Wir müssen nichts vorweisen. Da haben wir gar nichts an Dingen, die wir Gott sagen können. Glaube wächst dann ohne Anstrengung, wenn wir die Hände in den Schoß legen und von Gott alles erwarten. Gott darf an uns handeln. Und das macht der Heilige Geist. Und dann gibt es noch andere Dinge. Es gibt Momente, wo wir in unserem Glauben rätseln, was ist denn jetzt richtig, was ist denn falsch, wo ist denn der Unterschied zwischen meinen Gedanken und Gottes Gedanken, wie soll ich das machen? Und da schenkt uns Gott den Geist der Wahrheit, der ist uns auch hier versprochen. Das ist der Geist der Wahrheit, diese Welt kann ihn nicht empfangen. Da heißt es darum, dass Gott uns das schenkt. Er schenkt uns diese Unterscheidungskraft, die Unterscheidungsmöglichkeit. Wir erkennen durch den heiligen, lebendigen Gott, dass es auch einen Kampf gibt zwischen der unsichtbaren und der sichtbaren Welt. Wir sehen trotz all der Tränen und dem Leid in dieser Welt, dass es auch ein Ende gibt. Wir lesen diese Offenbarung 21 und sehen den neuen Himmel und die neue Erde, die kommt. Wir dürfen das alles wissen und das darf uns trösten und wir dürfen nach vorne schauen und sagen, am Ende siegt Gott und er ist es, auf den ich schauen kann. Wir können Gottes Gegenwart im Gottesdienst, im Lobpreis, in der Natur und vielen anderen Stellen entdecken. Er steht für uns ein und er gibt uns neue Kraft und Stärke, jeden Tag. Und je mehr wir uns auf ihn verlassen, desto eher setzt er seine Möglichkeiten in unser Leben ein. Das ist aber die Grunderkenntnis, die da ist, dass wir Gott Gott sein lassen und dass wir uns ihm unterstellen. Diese Grunderkenntnis heißt, du bist Gott und ich bin es nicht. Ich bin es nicht, ich gehe von meinem Thron runter und du bist Gott, du bist es, auf den ich schaue. Und ein anderer Aspekt in diesem Text ist auch noch, dass der Geist Gottes uns ins Leben hineinruft. Das heißt, es dauert nur noch kurze Zeit, dann wird diese Welt mich nicht mehr sehen, aber ihr werdet mich sehen, denn ich lebe und ihr werdet auch leben. Das deutet darauf hin, dass Jesus nicht nur seine eigene Auferstehung ankündigt, sondern uns auch zusagt, die Auferstehung, die gilt auch euch. Das ist das, worauf ihr euch freuen könnt, und das gilt euch genauso wie mir. Jetzt sieht man, der Text ist ganz schön vielschichtig und es ist unheimlich viel. Und man könnte denken, das sind alles nur meine Gedanken. Im Laufe des Predigtschreibens ist mir dann aber ein Lied aufgefallen. Und ich habe den Text angefangen zu übersetzen und gemerkt, wow, der gibt im Prinzip genau das wieder, was ich eigentlich so da in dem Text entdeckt habe. Und das ist von dem amerikanischen Künstler Jeremy Camp. Das Lied heißt Word of Life, und da vielleicht nicht jeder des Englischen mächtig ist, habe ich es versucht zu übersetzen. Ich gebe zu, ich bin nicht der perfekte Englischübersetzer. Falls es holprig ist, dann liegt es an mir und nicht an irgendwas anderem. Der englische Text ist bestimmt perfekt, weil es ein Amerikaner geschrieben hat. Wir hören das Lied, und rechts hier ist die deutsche Übersetzung. Links, das kann man nicht ganz bis zum Ende sehen, aber das geht nochmal rein. Danke, einmal Lied ab, bitte.
Strengthen my broken parts, lead me to your open arms. Word of truth, illuminate all these lies. The enemy speaks inside, and freedom I will rise. 'Cause you called me out.
In dem Lied, wer es ein bisschen verfolgt hat oder gehört hat, der sieht, hier ist noch ein anderer Aspekt, der mit dabei ist. Er zeigt letztendlich das, dass wir das Wort des Lebens, die Bibel, nur dann verstehen können, wenn wir den Heiligen Geist auch wirklich nutzen. Warum? Gibt es übrigens bei uns in allen Bibellesezeitschriften immer den Anspruch, dass wir am Anfang erstmal Gott darum bitten, dass er uns sein Wort öffnet. Das tut er. Er hat das lebendige Wort uns geschenkt. Und er ist derjenige, der uns das auch aufmachen kann. Und das tut er durch seinen Geist. Okay, Gott möchte uns in seine Beziehung reinrufen. Und er möchte, dass wir diese Abhängigkeit zu ihm erleben als einen Befreiungsschlag, als etwas, was uns ermächtigt. An diesen ganz vielen Textfragmenten sehen wir, es kann was Neues anfangen. Es fängt was Neues an. Nicht nur bei den Jüngern damals mit Pfingsten, sondern es gilt für uns auch. Hier heißt es im letzten Refrain: Das Alte ist vorüber, nur deine Liebe zählt. Ich bin heute neu geboren, weil du mich herausgerufen hast. Es ist ein Neuanfang. Es ist etwas, was startet. Das heißt, der Heilige Geist ist ein Neuanfang. Es ist etwas, was in unserem Leben freisetzt und uns aus unserer Beschränktheit tatsächlich, so kann man es mal sagen, tatsächlich in die Freiheit und in die Grenzenlosigkeit führt. Gott möchte das machen. Durch den Heiligen Geist beginnt ganz, ganz viel. Es beginnt Gemeinde. Gemeinde gab es vorher so nicht. Es gab so hebräischen Gemeinden in den Synagogen und so, aber es ist jetzt eine Gemeinde der Christusgemeinschaft. Das ist was anderes. Die Zeit der Gemeinde beginnt. Gleichzeitig beginnt aber auch etwas, was wir Endzeit nennen. Es ist der Anfang vom Ende. Ja, es ist der Start von etwas Neuem und gleichzeitig auch der Anfang vom Ende. Und in dieser Zwischenzeit leben wir. Wir leben letztendlich zwischen dem einen und dem anderen, zwischen dem, was war und dem, was kommt. Wir atmen den Heiligen Geist und vertrauen darauf, dass es ein gutes Ende nehmen wird. Und gleichzeitig ist der Heilige Geist auch für uns der Ursprung unseres eigenen Glaubens. Es ist der spürbare Teil Gottes mitten in unserer Welt. Es ist eine Lebenskraft, die hineinkommt. Gott hat uns versprochen, auch in Hesekiel 36, Vers 26, dass er uns ein neues Herz schenken will. Er möchte, dass unser steinernes Herz rauskommt. Wenn man jetzt mal übersetzt Stein, mal grob übersetzt, dann kommt das auf den Namen Rock, ja, so mal ganz vage vielleicht, kommt man dahin. Er nimmt uns den Stein, den Fels aus unserem Herzen raus. Ja, ein Stein, der kann nicht schlagen, der ist nicht lebendig, der ist tot. Genau darum ging es. Ja, in Hesekiel wird gesagt, euer Herz ist tot für Gott. Aber ich möchte euch ein fleischernes Herz geben. Ich möchte, dass dieses Herz anfängt zu schlagen, dass da was passiert und dass da sich was verändert. Gott möchte, dass unser Herz wirklich zum Schlagen kommt und dass wir ihm begegnen und dass wir lebendig zu ihm stehen. Das ist das, was er sich für uns wünscht. Und das ist es, worum es eigentlich auch geht. Wir können Gott natürlich 30 Stunden die Woche dienen, im Gottesdienst zu Hause, sonst wo in der Nachbarschaft, in 1000 Möglichkeiten. Das können wir machen, aber wir werden Gott nicht damit gnädiger stimmen. Er wird uns nicht lieber haben, als es jetzt schon tut. Er ist unheimlich für uns da. Er ist voller Liebe für uns. Sein Herz schlägt die ganze Zeit, jeden Tag. Wenn er sagt, ich habe keinen Lieblingsmensch, das Lied von Namika könnte er nicht singen. Er sagt, ich habe nur Lieblingsmenschen. Ja, das ist es. Mein Herz schlägt für jeden Einzelnen und ich sehne mich danach, Beziehung mit den Menschen zu haben, mit jedem Einzelnen, mit dir. Gott möchte deine Nähe. Und er möchte, dass in deinem Herzen etwas zum Schlagen kommt. Dass du Sehnsucht nach ihm hast. Er möchte unser steinernes Herz rausnehmen und wo wir verkrustet sind, das aufbrechen und sagen, Leben, Liebe, das soll uns verändern. Gott tut das durch seinen Geist und er bringt diesen Stein zum Rollen. Das ist Rock'n'Roll. Das ist das, was Gott tut. Er gibt uns dieses liebesfähige Herz. Und damit können wir nicht nur Gott lieben, sondern auch unseren Nächsten und damit erfüllen wir das, was wir tun sollen, das Doppelgebot der Liebe. Das ist im Grunde genommen die Kurzzusammenfassung des ganzen Evangeliums. Gott schenkt uns Freiheit und Leben, weil wir in Beziehung zu ihm leben dürfen. Und das geschieht nur, wenn wir nicht selber tun und machen, sondern wir uns nach ihm ausstrecken, von ihm erwarten. Warum? Nichts von sich zu erwarten, sondern von Gott alles zu erwarten. Das ist der Kern. Das ist das, worum es letztendlich geht. Ja, wir dürfen aktiv sein. Ja, wir dürfen in der Bibel lesen. Das ist ja gar nicht die Frage. Das wird uns auch zu Gott ziehen. Dass wir werden viel von ihm wissen. Aber wir dürfen nicht erwarten, dass wir es von uns aus tun und dass wir unseren Glauben steigern können durch unser Handeln. Sondern, dass wir es von ihm geschenkt bekommen. Durch den Heiligen Geist kommt Gott uns so nah wie nie zuvor. Er ist Gott in uns. Weil er Raum in unserem Herzen einnimmt und weil er unser ganzes Sein und unseren Charakter verändert. Ich möchte gerne zum Abschluss beten. Vater, ich bitte dich, dass du das in unserem Herzen frei machst, wo wir momentan noch Hemmung haben, wo wir etwas zurückhalten, wo wir dir keinen Raum geben, wo wir sagen, das ist meins. Du willst uns das ja nicht wegnehmen, weil du uns was klauen willst, sondern du möchtest uns was Neues schenken, etwas, was uns frei macht, wo wir momentan mit gehemmt sind. Ob das Süchte sind, ob das Dinge sind, die uns letztendlich irgendwo noch an alten Dingen festhalten, ob das Verletzungen sind, Dinge, die uns das Leben schwer machen. Du schenkst uns Freiheit durch deinen Geist und du willst Leben in uns hineinsprechen. Du willst deinen Geist in unserem Leben fruchtbar machen. Hab Dank dafür. Hab Dank, dass du das tust und dass du das jeden Tag tust und dass du durch dein Wort sprichst und dass es lebendig wird in uns. Herr, wo jemand hier ist, der sagt, ich kann das gar nicht begreifen und du bist mir so fern gerade, Gott, da bitte ich dich, dass du dich zeigst, ganz lebendig, ganz alltäglich, ganz mittendrin und dass du dich wirklich offenbarst, so wie es diese Person gerade braucht. Du bist groß, Herr, und du bist vielseitig und du kannst das. Ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass du Veränderung schenkst und dass wir befreit zu dir gehen können und uns von dir beschenken lassen können. Halleluja.